Wir sind unserem Thema Autorität und Vollmacht. Wir haben verschiedene Bereiche schon zusammen angeschaut. Wir haben gesehen, Autoritätsbereiche, die es gibt, sind einerseits der Bereich über unser eigenes Leben. Das ist immer wieder eine grosse Herausforderung, merke ich auch gerade. Das eigene Leben zu managen, die Autorität über dem eigenen Leben zu nehmen, über die eigenen Gedanken, über die eigenen Entscheidungen und die dort immer wieder abzugleichen mit, ja, was ist eigentlich der Wille von Gott? Was sind die Werte vom Reich von Gott? Und stimmt das, was ich jetzt mache, was ich denke, was ich mir wünsche, überein mit dem? Oder müsste jetzt da Korrektur vornehmen? Und manchmal muss man da auch ein bisschen gegen seine eigenen Gefühle, Wünsche, so Empfindungen, die man hat, auch angehen und sagen, nee, das lasse ich jetzt nicht zu. Das Gefühl, der Wunsch, die Stimmung, das brauche ich jetzt nicht. Das führt mich nicht weiter im Reich von Gott. Und das ist ein Kampf, den wir führen. Paulus sagt, es sind wie das Fleisch und der Geist, die miteinander kämpfen in uns innen. Und der Geist soll da drinnen immer wieder Ruhe und Autorität haben. Ein zweiter Bereich, den wir dann haben, ist aus dem raus, dass wir unser eigenes Leben managen, verwalten, in dem Mass, wie wir im Kleinen treu sind, wird uns Gott ein Mandat über Grösseres geben. Das heisst, über andere Sachen und über andere Menschen. Jeder, der Vater ist oder jede, die Mutter ist, weiss, was es heisst, ein Mandat zu haben, Verantwortung zu haben für andere. Wenn du Mitarbeiter bist, in einem Büro hast du Verantwortung vielleicht für andere Mitarbeiter oder hast sogar Leute unter dir. Aber es gibt auch Bereiche, wo uns anvertraut sind und dort sollen wir wie Verwalter in den Werten und in den Ordnungen von Gott so mit diesen Sachen umgehen und mit diesen Menschen umgehen, wie es dem Reich von Gott entspricht. Das ist der zweite Bereich. Und der dritte Bereich ist über die Macht vom Feind, vom Widersacher, vom Satan, seiner Mächte und dem Reich, ganzen Reich von Finsternis. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen Gedanken machen, was ist das überhaupt? Also Matthäus 10, 8, 9 ist zuerst, eben Jesus hat dort gesagt, seine Jünger machen Kranke gesund, wecken Tote auf, machen die Aussätzige rein, treiben Dämonen aus. Und jetzt der dritte Bereich, wir haben den Bereich von Krankheit angeschaut schon. Wir haben den Bereich von, nochmal zurück, Tote auferweckt. Ja, Krankheit haben wir einfach angeschaut. Jetzt kommen wir einfach die Dämonen. Was sind die Dämonen genau? Woher kommen die überhaupt? Da irgendjemand eine Idee? 2. Petrus 2, Vers 4 lesen wir: Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie zum Gericht aufbewahrt werden. Da ist von Engeln die Rede, die gesündigt haben. Also Gott hat ja Engelwesen geschaffen, noch bevor die Menschen geschaffen hat. Die waren dabei gewesen, oder auch Zeugen gewesen, wo Gott die Erde geschaffen hat. Und ein Teil von diesen Engeln hat sich offensichtlich Satan, der auch ein Engelfürst war, ein mächtiger Engel war, angeschlossen in dieser Rebellion gegen Gott und sie von Gott abgefallen. Man könnte also sagen, Dämonen sind gefallene Engel, Engelwesen, die nicht mehr unter der Herrschaft von Gott sind, sondern die sich der Herrschaft von Satan angeschlossen haben. Offenbarung 12, Vers 9 lesen wir, und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Also haben wir noch einmal eine ähnliche Beschreibung. Satan mit seinen Engeln ist verstoßen worden, rausgeholt worden. Die alte Schlange, das ist ja das Bild, das wir in der Schöpfungsgeschichte haben. Satan, der sich dort in Form von der Schlange der Eva nähert und sie eben verführt von dem Baum von der Erkenntnis zu essen. Der Teufel, oder auch ein anderer Begriff für den Teufel, eben der Satan, der die ganze Welt verführt, der der Widersacher von Gott ist, ein Engelfürst, der von Gott abgefallen ist und jetzt wie gegen Gott und sein Reich schafft. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel mit ihm dahin geworfen. Jetzt bei Engeln ist es ja so, dass sie Wesen, die wir normalerweise nicht sehen, oder? Hat schon mal jemand einen Engel gesehen? So manchmal, da hat jemand schon einen gesehen. Wie hat er ausgesehen?
Ich habe schon verschiedene gesehen, aber meistens sind sie sehr gross.
So?
Ja.
Würdest du sagen? 3-4 Meter?
Ja, vielleicht schon
ein bisschen dünn. So ein bisschen mächtige Engel. Hey. Mhm. Was hat die gemacht so?
Ich würde sagen, sie haben
also einmal
haben sie mich sicher beschützt.
Gewacht, beschützt, also Schutzengel gibt es. Vorher haben wir noch Hand gesehen, wo du hast auch schon mal einen gesehen. Wie hat der ausgesehen?
Es war sehr hell. Sie haben
Leute dienen. Mhm. Das ist helle Wesen und sie haben Leute dienen. Mhm. Sonst noch ein Erlebnis. Engel, aber wie gesagt, man sieht sie eigentlich normalerweise nicht. Sie sind unsichtbar, aber manchmal sind sie sichtbar. Manchmal erkennt man sie. Ich habe mal einen gesehen, das war, als wir in Thun eine Frischwasserkonferenz hatten. Sehr wahrscheinlich haben dort die Leute die Engel zu allen Pastoren vor zu ihren Häusern geschickt. Und dann war einfach da. Gewesen. Und dann ist er so, er war mindestens 4 Meter hoch, gewesen, also wirklich riesig. Und eben einfach so eine Gewalt, er hat auch nichts gemacht, er ist einfach gestanden und hat gewacht. Also ja, nicht, gell, es ist ja nicht, dass man so richtig, also wie es mit ihnen hat gesehen, ja, nicht so das ganz richtige Real, aber ja, gesehen mit den Augen, aber es war wahrnehmbar gewesen, würde ich mal so sagen. Deborah hat auch schon Engel gesehen, gell, als sie noch jünger war, eindrücklich. So Erscheinungen, aber oft, eben meistens sehen wir Engel nicht, aber sie sind trotzdem da, oder? Habt ihr das Gefühl, jetzt sind ein Engel da? Können sie, dass sogar mehrere da sind? Die hier um unseren Raum herumstehen, die hier wachen und mit uns zusammen den Gott anbeten. Könnt ihr euch vorstellen, dass vorher in der Anbetungszeit Engel hier waren und mit uns zusammen Gott anbetet haben? Das ist denkbar, oder? Aber wir haben es nicht gesehen. Aber manchmal spüren wir es. Manchmal spüren wir die Gegenwart. Oder eben einen besonderen Schutz oder eine besondere Atmosphäre, wo man merkt, da ist irgendwie eine heilige Atmosphäre. Das sind Engel, die wachen. Aber wie gesagt, Engel sind normalerweise nicht sichtbar. Wir haben ja mal erlebt, sind wir in einem Lager gewesen, mit so drei Busli unterwegs, mit Jugendlichen. Und dann haben wir in Italien total verfahren und hätten irgendwie so einen Platz finden, wo wir übernachten. Und sind irgendwo in einem Industriequartier gelandet und haben nicht gewusst, wo durch. Das war noch in der Zeit, in der es keine Namis und so Sachen gegeben hat. Und dann haben wir gebetet, haben Gott gefragt, wo sollen wir jetzt, wo sollen wir, wo durch und wie, keine Ahnung. Plötzlich fährt das Auto vor uns her, steigt der aus und fragt, was hat er für ein Problem. Wir sehen, wir sollten Platz haben, wir können übernachten, ist gut, fahren wir nachher. Fahrt uns voran, wunderbarer Platz mit einer Wiese, mit Bäumen, wo wir können campieren konnten. Und plötzlich war der verschwunden gewesen. Wir konnten ihm mal Merci sagen. Er hat sich wie ein Mensch angefühlt, ganz normaler Mensch. Vielleicht war es so ein Mensch gewesen, weiss es nicht. Aber für mich war es wie ein Engel gewesen, der wie Menschen gestaltet hat. Oder manchmal schickt Gott ja auch Menschen, die nachher auch Boten sind. Gesandte sind Engel, heisst ja nichts anderes als Gesandte oder Boten. Und sie sind eigentlich geschaffen worden von Gott, für eben in seinem Reich seine Botschaften, seine Absichten den Menschen kundzutun. Dienstbare Geister, könnte man sagen. Also etwas Wunderbares. Und wir haben in der ganzen Bibel immer wieder Berichte von solchen Engeln, was sie machen, wie sie Botschaften bringen, oder wie sie kämpfen, oder wie sie den Petrus aus dem Gefängnis befreit haben, da einfach plötzlich mitten in der Nacht, oder? Kommt ein Engel, weckt nach Hallo, Petrus aufstehen, wir gehen jetzt. Und dann gehen sie da durch verschlossene Türen durch und sind plötzlich draußen und merken plötzlich, es war gar kein Traum, es war real. Und gefallene Engel, die sind unsichtbar normalerweise, die sehen wir auch nicht. Das sind Engel, die verführen, Engel, die Botschaften bringen, die nicht von Gott sind. Und es heisst an ihrer Stelle, dass sich Satan auch verstellen kann als Engel vom Licht. Also Satan ist der grosse Täuscher. Er tut so, wie wenn er ein Engel von Gott wäre und uns gute Botschaften würde bringen. In Wirklichkeit bringt er uns verdrehte Sachen. Halbwahrheiten. Genauso wie er es dort im Paradies auch gemacht hat. Dürft ihr wirklich nicht von all diesen Früchten essen? Nein, das hat Gott gar nicht gesagt. Der dürfen von allen essen, nur von dem Baum nicht. Ja, weil Gott nicht will, dass ihr so werdet wie er. Er wird nämlich ganz gescheit, wenn ihr von dem essen. Und so haben wir die verführenden Mächte. Und wir schauen jetzt noch ein bisschen weiter an, wie die Dämonen wirken. Eine bekannte Stelle ist dann Daniel im Kapitel 10, Vers 13. Aber der Engelfürst des Königreichs von Persien hat mir 21 Tage widerstanden und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreiches von Persien. Die ganze Geschichte ist eigentlich die, dass der Daniel am Betten ist. Er bittet Gott um Offenbarung und in dem Moment, wo er beten fängt, schickt Gott den Engel los, für Daniel die Botschaft zu bringen, die er darum bittet. Das ist der Zusammenhang. Und jetzt wartet der Daniel und wartet und der Engel kommt nie und die Botschaft kommt nie. 21 Tage heisst es hier Verzögerung, das sind ganze 3 Wochen. Und warum kommt die Botschaft nicht an? Weil hier in der unsichtbaren Welt ein geistlicher Kampf stattfindet. Ich musste noch dem Engelfürst von Persien, mit dem bin ich in einem Kampf gewesen. Und erst, als ein anderer Engel, der Michael, einer der Erzengel, mir zu Hilfe kam, konnte ich ihm den Kampf überlassen und zu dir kommen, für dir Botschaft zu bringen, die Gott eigentlich dir geben möchte. Das ist der Gesamtzusammenhang. Nun aber komme ich, Vers 14, um dir zu Bericht zu geben, wie es deinem Volk gehen wird am Ende der Tage, denn das Gesicht geht auf ferne Zeit. Genau, das ist einfach die, sieht man, schauen, ob etwas vorne steht. Also Vers 12, das ist der Vorgängervers, da ist das beschrieben. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, als du von Herzen begehrtest, zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört und ich wollte kommen um deine Worte willen. Aber der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Also da sehen wir jetzt irgendetwas, was Engel auch noch machen. Also da scheinen auch gekämpft zu sein und da ist von Engelfürsten dreht über Gebiet. Wir jetzt hier über Persien. Persien ist damals, zur Zeit von Daniel, das beherrschende Weltreich gewesen. Und vielleicht, wenn ihr jetzt noch an die Vision von Daniel erinnern, die Statue, die ja auch erwähnt wurde im Lobpreis, eben das Ende ist ja das babylonische Reich war der Kopf, nachher der Brustbereich war das griechische Reich und nachher die Beine sind nachher, und dann ist das medopersische Reich gekommen, genau, und nachher ist das römische Reich gekommen, die Statue hat ja die Reich repräsentiert. Und jetzt finden hier Kämpfe statt, in der unsichtbaren Welt. Es geht ja um eine Machtposition. Und ihr wisst, eben das babylonische Reich ist nachher gefallen und ist vom medopersischen Reich sozusagen übernommen worden. Und da finden geistliche Kämpfe statt. In unsichtbaren Welt. Wo wir meistens zum Glück gar nicht mitbekommen davon. Er muss so unmittelbar aus, wenn man eben so auf eine Botschaft wartet und nachher 14 Tage, 3 Wochen muss warten. Epheser 6, wir könnten ganz viele Stellen jetzt aus dem Alten Testament lesen, wie der Engel da mit dem Biliam geredet hat und so weiter. Aber wir probieren noch so ein bisschen in einer Übersicht zu bleiben. Epheser 6, Vers 12 sagt der Paulus, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Welten. Also da ist jetzt dreht davon, dass so unser Kampf gegen die Macht ist. Nicht gegen Fleisch und Blut. Also das heisst, nicht gegen Menschen kämpfen wir. Auch nicht gegen Menschen, die verführt wurden. Oder die sich vom Bösen heilen einnehmen. Das ist ja letztendlich immer nur ein Missbrauch. Wir kämpfen nicht gegen die Menschen, sondern wir kämpfen gegen die Macht, die dahinter sind. Wo Weltbeherrscher von dieser Finsternis gegen die geistliche Macht von der Bosheit in den himmlischen Welten. Das heisst, es ist in einer unsichtbaren Welt, wo das stattfindet. Das sehen wir nicht, aber wir nehmen es manchmal wahr. Johannes 12, Vers 31 sagt Jesus, jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. Also Jesus sagt, eigentlich ich bin gekommen für die Macht von der Finsternis, die hier regieren über dieser Erde, zu entmachten, rauszufallen aus ihrem Machtbereich. Und das ist genau das Bild, das der Daniel auch hatte. Die Statue von diesen Weltreichen zerbricht, ein Stein kommt und jetzt wird der Stein immer grösser und wächst, bis er ein Berg ist. Und das ist ein Bild für das Königreich von Gott, das aufgerichtet ist worden, das angefangen hat durch Christus und das jetzt durch die ganze Welt geht und immer grösser wird. Und unser Auftrag, dein Reich komme, ist eben, dass sein Königreich anbricht und dass die menschlichen Königreiche, die dämonischen Königreiche, immer mehr zurückgedrängt werden. Bis alle Feinde unter deine Füße gestellt sind. Ja? Dann kommt der Name Christus wieder. Wir haben also noch eine leichte Aufgabe vor uns, also leicht im Sinn von Krimi, bis das alles erledigt ist. Mit Christus, der uns vorangeht und den Sieg schon errungen hat. 1. Petrus 3, 22, welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel und es sind ihm untertan die Engel und die Gewalten und die Mächte. Das müsst ihr wissen, das ist ganz wichtig. Vielleicht, wenn man da so ein Bild malt von diesen Mächten, von der Finsternis und wie die da regieren, das kann ihm Angst machen. Aber ihr müsst wissen, Christus ist zur Rechten Gottes gefahren, ist im Himmel und ihm sind alle Engel, alle Gewalten und alle Mächte unterstellt. Er regiert darüber. Und wo sind wir in dem Ganzen? Versetzt in himmlische Örter mit Christus, oder? Und was machen wir dort? Wir regieren mit ihm. Über wer? Über die Engel und Gewalten und Macht. Genau, mit Christus zusammen sind wir gesetzt, über die Macht zu regieren. Nichts wird euch schaden. Kein Gift. Alle Macht vom Feind kann euch nicht schaden, weil ihr habt die Autorität über diese Macht. Er hat die Mächte, Kolosser 2, Vers 10, und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Das ist das, was Gott gemacht hat. Die Mächte sind entmachtet. Die Gewalten sind ihrer Macht entkleidet. Sie sind öffentlich zur Show gestellt worden. Über sie ist triumphiert worden in Christus. Sie sind gefangen, abgeführt worden. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Und jetzt haben wir wieder unseren Teil, also das ist nicht nur etwas, was Christus gemacht hat, das ist etwas, wo wir jetzt auch mit drin einbezogen sind, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde, das sind wir, die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Und das ist ein Bereich, wenn ihr das Buch von John Alley gelesen habt, The City Gates, was geht ganz stark um diesen Bereich. Was heisst das, dass wenn wir ein Gebiet für Christus in Anspruch nehmen, wenn wir möchten, dass hier Menschen zu einer lebendigen Beziehung zu Christus kommen, dann machen wir ja das. Dann tun wir nämlich das Königreich von Gott vorantreiben und das Königreich von Finsternis zurückdrängen. Und dann tun wir dieser Welt die Weisheit von Gott zeigen. Das ist eine Dimension, die wir uns müssen bewusst sein müssen, wenn wir für Menschen im persönlichen Umfeld beten. Dass sie manchmal Gefangenschaften, dass sie manchmal Mächte im Spiel, die die Leute binden und wo sie darum das Reich von Gott, Christus, Gott selber nicht erkennen können. Es ist ähnlich wie das Volk Israel, dann, wo sie das verheißene Land haben dürfen, einnehmen. Das ist ein Verheißungsland. Die sind 40 Jahre durch eine Wüste gezogen, für dass sie endlich in diesem verheißenen Land ankommen, wo Milch und Honig fließt. Halleluja! Und dann kommst du dort rein, in das verheißene Land, und willst, dass die Milch trinken von diesem Honig essen und freust dich. Und das Erste, was du dort antriffst, ist was? Riesen. Befestigte Städte, wo wir die besser bewaffnet sind, finden ein besetztes Land. Das ist gar nicht frei, das verheißene Land. Und das müssen sie jetzt machen. Hm? Ja, erobern, das Zeug rausgehen, einnehmen. Aber nicht mit menschlichen Waffen, sondern eben mit göttlichen Waffen. Nicht mit Waffen von Gewalt und menschliche Sachen, sondern mit den Waffen vom Licht sollen wir kämpfen. Der Kampf ist eben nicht gegen Fleisch und Blut. Wir müssen nicht das Gleiche machen, wie die Israeliten haben müssen machen mit diesen Völkern. Die haben das ganz real müssen machen, die Völker wirklich rausgehen, sie besiegen, sie vernichten zum Teil und das Land dann einnehmen und besetzen. Aber genau das Gleiche müssen wir auch machen. Das Alte Testament ist immer ein Bild, ein Bilderbuch. Das Neue, wir müssen auch Land für Gott einnehmen, wo unser verheißenes Land ist. Auch unser verheißenes Land, auch wenn es der Feind noch besetzt. Wir können, wenn wir reinmarschieren, müssen wir uns einfach diesem Umstand bewusst sein. Die Gemeinde hat die Aufgabe, diesen Gewalten und diesen Mächten, die in der Himmelswelt sind, die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen zu geben. Die müssen das sehen. Die müssen das anerkennen. Und die müssen dann zurückweichen. Jetzt kommen wir, ja, ich tue da noch schnell ein Intermezzo machen. Ich habe gemerkt, das ist noch so, wenn man den Begriff Dämon im Altgriechischen anschaut, und dann hat das eigentlich mehr so den Charakter von einer Gesinnung, von einer Philosophie, oder wir würden heute treffend sagen, von einer Ideologie. Also im Altgriechischen ist der Begriff Dämon nicht unbedingt so in dem Sinn gebraucht von einem gefallenen Engel, der jetzt da irgendwo einfach etwas Böses macht oder wie irgendjemand belagert oder probiert Besitz zu greifen, sondern dort ist es mehr im Sinn von den Gedanken. Und wir werden sehen, das ist im Neuen Testament zum Teil auch so. Gedanken festigen, wo wir dagegen ankämpfen. Und wenn wir hier jetzt so ein bisschen anschauen, eben die Macht von die Mächte und Gewalten, die da irgendwo in den Himmelsmelden drohen, ich glaube, die beeinflussen zum Teil eben ganze Gebiete. Wenn du im Geist ein bisschen wach bist, merkst du, wenn du von einem Gebiet in ein anderes reist, das ist wieder eine andere geistliche Atmosphäre. Hast du das schon gespürt? Das ist mal jemand, der sehr offene geistliche Ohren und Augen und das Herz hat, ist mal zu tun gewesen. Und nachher ist er auf Steffisburg gegangen. Und was hat die Person festgestellt? Vielleicht hat er das auch schon festgestellt. Wo ist es offener? Steffisburg ist viel offener gewesen. Ja, offenerer Himmel. Mit der Politik ist es viel einfacher dort. Und es tut auch nicht einmal mit anderen an die Brücke hängen, für Leben live, oder? Ist alles schwieriger, besetzter kommt es einem vor und im Nachbardorf, ein paar Kilometer weiter hin, ist schon eine andere geistliche Atmosphäre. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen Mikrobereich. Das merkt man zum Teil, wenn man in die Städte hineingeht. Das ist eine andere Atmosphäre zu tun als die Bern. Wo ist es offener? Das Thun, eindeutig, ja. Sorry für die Berner, aber es ist einfach so. Aber es ist natürlich auch, weil Bern die Hauptstadt ist und dort haben natürlich die Mächte auch immer wieder ein Interesse, eben mit den regierenden Mächten zu verbünden. Darum haben wir vorher auch den Engelfürst von Persien gehabt, der eben bei den Mächtigen ist. Oder wenn ihr ins Ausland geht, merkt man es natürlich manchmal noch viel krasser, wenn ihr in andere Länder geht. Es ist plötzlich viel eine offenere Atmosphäre. Du kannst da über Jesus reden und über Gott ist ganz normal. Ist irgendwie nicht mehr so das Verhalten, das Komische. Oder auch das Gegenteil, dass du das Gefühl hast, da zieht es dir alles zusammen. Haben wir erlebt zum Beispiel, ja.
Ich habe gerade jetzt
gesehen, ist
es
nicht so, Menschen
in einem
Wachstum da,
wo vielleicht ist es bei mir zu alt, dann fühle ich mich nicht wohl, spüre.
Also in einem Laden hast du es gesehen, oder? Ja, in einem Laden. Nein, absolut. Das hat nicht nur mit der Musik zu tun, aber kann auch. Du kannst in einen Laden reingehen, absolut. Und du merkst, Hilfe, was ist hier los? Was ist das für ein komischer Geist? Das spürt man, wenn man ein bisschen sensibel ist. Nein, ist gut, weißt du mich nicht. Es geht genau um das. Du hast ein bisschen gespürt, von was reden wir überhaupt, oder? Ich bin jetzt dran, noch ein Beispiel zu erzählen. Ich war mal in Brasilien gewesen. Mit einer Reisegruppe. Und dort haben wir so auf einem Markt, sind wir dann so bei einem Indianer vorbeigekommen, der da so Amulette und so Zeug verkauft hat. Und ja, von Anfang an, als wir dort sind durchgekommen, hatte ich wie ein inneres Wehren gehabt. Das ist etwas, ist einfach nicht sauber. Dann ist aber die Reisegruppe, wo ich mit ihnen zusammen war, haben dann nachher irgendwo das alles cool gefunden, da die schönen Souvenirs von diesen Indianern, und das ist alles so herzig und Handwerk und so weiter, und dann gefunden, okay, das soll ich sein, wir kaufen da nichts, ich will da nichts, aber wir müssen warten, bis die fertig waren. Und dann kommt der Mann von diesem Laden auf mich zu und schenkt mir etwas, weil ich der Einzige war, der nichts gekauft hat, aber ich musste kaufen. Und dann hat mir das geschenkt und dann hat er so gefunden, ja gut, ja, das ist geschenkt. Aber ich habe einfach gebetet, nein, gesagt, okay, alles, was ich mit Danksagung empfange, ist unter der Herrschaft von Gott. Und ich tue jeden Dämon, jede finstere Macht, die da drinnen ist, binden und löse das von dem, was da in den Sack genommen. Und dann sind wir unseres Weges gezogen. Ich war froh, sind wir dort weg gewesen. Am nächsten Tag sind wir mit dem Auto unterwegs gewesen. Vom Camp, wo wir waren, in der Stadt. Da hatte ich eine Frontalkollision. Es kam einfach ein Auto auf unsere Seite gekommen, peng, zusammen. Das erste, wo ich in den Sack gegangen bin, habe dann mit dem Kopf angeschlagen, dann eine blutende Wunde gehabt, so in Italien, letzten Sonntag. Das erste, wo ich in den Sack gegangen bin, ist das Ding, wo ich im Vortag aus dem, von dem Indianer bekommen habe, das Ding. Ich wusste, das ist nicht wegen dem, aber alle anderen, die das gekauft haben, als ich mitten im Magen war. Für mich war klar, was da abgegangen ist. Da ist irgendein dämonischer Einfluss reingekommen, der irgendwo etwas hat bewirkt, das nicht gut war. Und ich habe es selber für mich gemerkt, die anderen haben es nicht gemerkt, hätte ich dort müssen mehr Autorität nehmen, however. Anderes Beispiel, wir waren mal in der Türkei, wir sind eine von den führenden, mächtigsten Moscheen dort besuchen. Wir sind dort reingekommen, in diesen Raum, das hast du fast nicht ausgehalten. Eine so eine komische Atmosphäre, da ich wieder raus müssen. Noch schlimmer war es in Äthiopien, in der orthodoxen Kirche. Sorry, wenn ich das sage, noch schlimmer. Also nur, dass es geht hier nicht um die Art von der Religion. Es kann eine christliche Religion sein, die schlimm ist. Orthodoxe Kirche in Äthiopien, also so etwas Dämonisches, habe ich selten erlebt. Das war ganz, ganz schräg gewesen. Einfach nur so ein paar Erlebnisbeispiele, wo man merkt, dass in irgendwelche Mächte rum, ist mir nicht wohl. Es ist keine Freiheit da, es ist keine Offenheit da. Und wie gesagt, wir sind unter dem Schutz von Jesus, die können uns nichts machen. Aber es ist einfach ein Empfinden, ein Merken von einem geistlichen Umfeld, das man wahrnimmt. Und versteht ihr, nicht alle Leute nehmen das gleich wahr. Ihr müsst doch überhaupt kein Gewissen machen, wenn ihr nichts merkt. Ich bin auch einer von denen, der relativ gesegnet ist, mit nicht viel merken. Ich kann die feistersten Orte hergehen. Ich nehme es zwar manchmal wahr, ist ein komisch oder so, aber nicht, dass mich jetzt so elementar stressen. Kathrin ist dort viel schlimmer. Sie sagt, aber komm, da müssen wir raus, das halten wir ja nicht raus, das ist ganz ein schlimmer Geist und so. Und da gibt es unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche Sensibilitäten, die nicht alle gleich haben. Wenn du stark ein Evangelist bist, und sollst du den Verlorenen gehen, dann hast du meistens dort nicht eine grosse Sensibilität. Das stresst dich nicht, wie manche Dämonen, dass da in den Leuten drin sind. Du willst, dass die befreit werden, du willst, dass die das Evangelium hören und du gehst her und du merkst nicht einmal irgendetwas. Aber es gibt andere, die das mehr spüren und die es dann fast nicht aushalten, überhaupt dorthin zu gehen. Und darum ist es wichtig, da brauchen wir einander. Du hast mir mal von Gebetseinsätzen erzählt, die du in Hannover gemacht hast, wo auch so Leute waren, die einen beten und merken, Hilfe, das ist halt ein Schritt, was jetzt da gerade abgeht. Und die anderen sind hierher und einfach geredet mit denen. Genau, das sind so ein bisschen die Realitäten. Treibt Dämonen aus. Jetzt kommen wir zu dem, was wir würden sagen, von einer Besessenheit. Und das ist nochmal eine andere Ebene. Eben das eine ist so ein bisschen das Atmosphärische. Und das andere ist jetzt ganz etwas Persönliches, wo eine Person, ein Mensch mit einer bösen Macht oder mit einem Dämon irgendwie besessen ist. Und wenn ihn die unreinen Geister sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, du bist Gottes Sohn. Also das sind Menschen, wo Jesus, da kommt Jesus daher und plötzlich fangen die Dämonen an zu manifestieren in den Leuten, fangen zu schreien. Und wir kennen, dass der Sohn von Gott kommt. Jetzt ist jetzt unser letztes Stündchen hat geschlagen, wir müssen gehen. Und die Geschichte werde ich lesen, das ist natürlich eine Bekannte, das ist die Heilung des besessenen Gerasenes, Markus 5, Vers 1 bis 20. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees in die Gegend der Gerasener. Und als er aus dem Boot trat, lief ihm alsbald, also das ist Jesus mit seinen Jüngern, die da treten vor ist. Und als er, also Jesus, aus dem Boot trat, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen. Und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten. Denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrissen und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Als er aber Jesus sah von Ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder und schrie laut, »Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er hatte zu ihm gesagt, fahre aus, du unreiner Geist, von dem Menschen. Und er fragte ihn, wie heißt du? Und er sprach, Legion heiße ich, denn wir sind viele. Und er bat Jesus sehr, dass er sie nicht aus der Gegend vertriebe. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Säue auf der Weide. Und die unreinen Geister baten ihn und sprachen, lass uns in die Säue fahren. Und er erlaubte es ihnen, da fuhren die unreinen Geister aus und fuhren in die Säue. Und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See, etwa 2000, und sie ersoffen im See. Und die Sauhirten flohen und verkündeten das in der Stadt und auf dem Lande, und die Leute gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Und kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, wie er da saß, bekleidet und vernünftig. Denn der die Legion unreiner Geister gehabt hatte und den, der die Legion unreiner Geister gehabt hatte und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihm, was mit dem Besessenen geschehen war und das von den Säuen. Und sie fingen an und baten Jesus, aus ihrem Gebiet fortzugehen. Und als er wieder ins Boot trat, bat ihn der Besessene, dass er bei ihm bleiben dürfte. Aber er ließ es nicht zu, sondern sprach zu ihm, geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Wohltat dir der Herr getan hat und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, in den 10 Städten auszurufen, welch große Wohltaten ihm Jesus getan hatte, und jedermann verwunderte sich. Das ist jetzt eine von diesen vielen Geschichten. Man könnte ja noch andere nehmen, wo Jesus Dämonen besessene oder Leute, die von unreinen Geistern geplagt wurden, befreit hat. Und hier haben wir etwas Ähnliches, wie wir schon bei den Krankenheiligen haben gesehen. Es passiert immer gleich schlagartig. Sofort. Und das ist etwas, was uns manchmal ein bisschen schwer macht, weil wir erleben so Sachen oft mehr so prozesshaft. Wenn man für Kranke betet, ist es manchmal prozesshaft. Es ist nicht sofort eine Heilung, aber es fängt den Genesungsprozess an. Oder der Genesungsprozess beschleunigt sich. Und bei den Dämonen, auch wenn wir beten für Leute, die Probleme haben, Bundenheiten haben, Gefangenschaften haben, oft ist das nicht, dass sich das so schlagartig wechselt, sondern es passiert eine langsame Wiederherstellung.
Ich finde es nicht erstaunlich, dass nicht ganz so war, sondern dass Jesus zuerst den Geist gebot, dort auszufahren, aber er ist nicht ausgefahren.
Mhm. Er hat noch eine Diskussion gehabt, genau. Eine Debatte gehabt. Also das ist auch noch interessant. Das hat ja wieder die Leute zu einer Theologie hochstilisiert und Gefühl gehabt, wir müssen jetzt immer mit diesen Dämonen reden und sie fragen, wie heisst du? Und erst, wenn sie lokalisiert sind, kann man sie austreiben. Das hat Jesus aber nicht immer so gemacht. Aber du hast natürlich recht. Aber es ist gleich, ich meine, wenn du das Leben von diesem Mann anschaust, oder, du musst dir mal vorstellen, das ist ein Psychopath, oder? Der lebt da in diesen Grabhöhlen, Tag und Nacht irgendwo, tut sich selber mit Steinen schlagen die ganze Zeit, und jeder versucht, den zu binden, sogar mit Köttinnen, scheitert, also der hat scheinbar auch übernatürliche Kraft, oder? Das ist ja noch, also die Dämonen sind ja noch stark. Und nichts nützt etwas, und das sehr wahrscheinlich über Monate, Jahre, ich weiß es nicht, wie lange das so ist, wir wissen auch nicht, warum, wir wissen nicht, was dazu geführt hat. Aber wir wissen noch, jetzt kommt die Begegnung mit dem Sohn von Gott. Jetzt kommt die Begegnung mit dem Licht. Jetzt kommt die Begegnung mit dem, der all die Mächte besiegt hat. Und jetzt der Dämon, die Dämonen, wir haben gesehen, es ist nicht nur eines, es waren verschiedene, eine ganze Legion. Wie viel hat es in einer Legion dann? Wie viele Leute? In einer römischen Legion hat es 6000 Mann. Also der Dämon sagt von sich, wir sind in dem Fall nicht allein, wir sind die ganze Legion. Also es sind 6000 gewesen, sie sind dahingestellt, aber mehrere unreine Geister. Und nachher diskutieren die noch mit Jesus. Er erlaubt es noch aus unerklärlichen Gründen, in die Säue zu fahren. Und die Söhne stürzen sich alle in den Tod. Das zeigt das Wesen von diesen dämonischen Mächten. Oder sie wollen immer die Menschen in den Tod stürzen. Ins Verderben, ins Unheil. Das ist das Wesen von Satan und den dämonischen Mächten. Sie wollen immer das Leben kaputt machen, berauben, klein machen, eng machen. Aber das Erstaunliche ist, der Mann, dann kommen die vom Dorf schauen, was da los ist, und dann finden sie ihn gekleidet. Jetzt ist er plötzlich ganz normal. Und wird er gerade mit Jesus mitgehen. Will gerade ein Jünger werden von Jesus. Kommen wir mit. Cool, oder? Das ist das, was wir uns wünschen. Und gleich, eben einfach, dass wir uns so ein bisschen bewusst sind, dass die krasse Transformation, die da innerhalb weniger Minuten, Stunden, geben wir es absolut recht. Er war ja plötzlich angelegt gewesen, also irgendwoher müssen sie die Kleider auch noch haben. Vielleicht ist es ein längerer Prozess gewesen, und trotzdem ist es relativ zackig gegangen. Das ist etwas, was uns manchmal heutzutage ein bisschen Mühe macht, weil wir das Gefühl haben, es ist alles so prozesshaft, aber wir müssen es einfach lassen stehen. Ich bin überzeugt, dass in dem Mass, wie Gott seine Einheit, in dem Mass, wie Gott die Reife von den Söhnen von Gott lässt offenbar werden, auch das Mass zunimmt. Aber wir können es nicht ändern, wir erleben manchmal krasse Sachen, auch heute schon, und manchmal erleben wir gar nichts, und manchmal erleben wir prozesshaft. Wir haben ja Evangelisationen in Argentinien, gell, Katrin, das ist schon manches Jahr her. Dort war das normal gewesen. Die haben evangelisiert in so einem grossen Zelt drinnen, dann haben sie nebenan ein kleines Zelt gehabt, das war das Befreiungszelt gewesen. Und wenn sie evangelisiert, das ist ganz einfach, schlicht Evangelium gewesen, wie ihr hier im Leben live auch hören könnt, die schlichte Botschaft, Jesus hat dir lieb, ist für deine Sünden gestorben, du kannst ein neues Leben haben, du kannst dein Leben ihm übergeben und so weiter, die einfachen Botschaften. Und dann haben sie immer angefangen, was sie den Aufruf gemacht haben, sie haben dann Dämonen verbinden und zur Sieg von Jesus proklamiert. Und dann ist das losgegangen. Dann haben da Leute davon manifestiert, jetzt haben sie schütteln, jetzt den Boden geworfen, ist Schaum vor dem Mund und solche Sachen. Und dann waren eben die Gebetshelfer gewesen, das sind die starken Männer, da braucht es nicht Männer, gell? Links und rechts packen die Leute, die da manifestieren, schleppen die in das Befreiungszelt rüber. Und dann dort sind die Fürbilder gewesen, und dann ist gebetet worden und befreit worden, und dann Dämonen befohlen worden, sie sollen gehen. Und dort sind die Leute konfrontiert worden, wir haben dann als Gäste Zugang gehabt, wir haben dort in das Befreiungszelt dürfen gehen. Es war eine Frau, die um Hexerei und so verstrickt war. Dann haben sie gefragt, was ist dein Problem, warum hast du... Dann hat sie gesagt, ja, sie hat sich mit dem und dem beschäftigt. Und du hast das gerade bekennen, du hast Jesus um Vergebung bitten. Sie hat das gemacht. Und dann haben sie die Geister rausgehängt, bis sie frei ist. Sie haben dann beobachtet, es ist manchmal eine halbe Stunde gegangen. Und dann mussten beten und ringen. Und plötzlich hat die wieder angefangen zu schreien, plötzlich hat die wieder zu Boden geworfen. Einfach solche Sachen, genauso wie wir sie in der Bibel lesen, haben wir auch schon erlebt. Das gibt es heute auch noch rauen. Nur, dass es das einfach auch bewusst ist. Und es kann mal schnell gehen, wenn es eine halbe Stunde lang geht, wo man muss beten für die Befreiung von einem Leben. Und es ist nicht jeder Geist, der sich manifestiert, nicht jeder Geist, der Schaum vor dem Mund macht, oder der Leute zu Boden wirft, oder sonst irgendetwas Komisches macht, oder aggressiv wird. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Markus 6, 7, und er rief die 12 zu sich und fing an, sie auszusenden, je 2 und 2, und gab ihnen Macht über die unreinen Geister. Also das hat nicht nur Jesus gemacht, das haben seine Jünger auch gemacht. Jetzt kommen wir zum Befreiungs... Vorher habe ich es schon ein bisschen angedeutet, Befreiungsdienst, wie können wir mit Leuten umgehen, die irgendwo mit dämonischen Mächten auf denen Mächt plagen sie, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Das ist wichtig, die Bibelstelle ist dort, wo Gott den Menschen ihr Mandat gibt. Sie, der Mensch, die Menschen sollen über die ganze Erde herrschen und regieren. Und jetzt wissen das natürlich die Mächte. Wenn sie herrschen über die Erde, dann müssen sie zu denen gehen, die das Mandat haben. über die Erde zu herrschen, und zwar das legale Mandat. Der monische Mensch hat überhaupt keine Möglichkeit, irgendetwas zu machen, einfach so. Da können sich noch lange irgendwelche Armeen formieren. Solange hier keine Landeplätze sind, hier keine Chance. Jede dämonische Macht braucht einen Landeplatz. Und der Landeplatz kann nur ein Mensch sein. Darum ist sie die Säule, sie ist nur die zweite Wahl. Oder? Das ist nicht so witzig. Wir haben nicht viel zu regieren, die Säule. Aber die Menschen sind natürlich interessant, weil wir haben das Mandat von Gott, die Welt zu regieren. Und wenn wir die können packen können, dann können wir die Welt regieren. Darum sind sie immer auf Landeplätze angewiesen, wo sie einziehen können. Also Dämonen haben nur dort Macht, wo man sie ihnen gibt. Und wie bekommen sie die Macht? Durch Sünde. Sünde in unserem Leben ist das Einfallstor, wo die Macht durch das Eingang findet. Wenn keine Sünde in deinem Leben ist, kannst vergessen. Hat keine Chance. Hat Jesus irgendeine Chance gehabt? Warum nicht? Weil keine Sünde in seinem Leben ist, weil er heilig ist. Die sind erklüpft, zu Tod erklüpft, und die Tag sehen. Mit dem kannst du es vergessen. Da haben wir nicht nur keine Chance, sondern da müssen wir gehen. Darum ist das ganz ein wichtiger Punkt. Wenn die Ratte loswerden willst, was musst du machen? Der Köder weg tun, ganz genau. Warum kommen die Ratten? Weil noch dort der Unrat rumliegt. Oder wenn der Ködersack am Tag vorher raus tun, wie sieht er am nächsten Tag aus? Kaputt, und nicht irgendwelche wilden Tiere sich auch zu Hause. Aber wenn du das nicht willst, dann musst du den Köder weg tun. Wenn du keine Ratten willst, musst du den Köder beseitigen. Wenn du keine Dämonen willst, musst du deine Sünden beseitigen. Weißt du, Sünde ist im Neuen Testament nie ein moralischer Begriff. Oh, das solltest du jetzt nicht machen, das ist Sünde. Ja, warum ist jetzt das nicht gut? Wieso sollte ich das nicht machen? Ich sehe da gar kein doch nichts Böses. Das ist nie der Aspekt, sondern es geht immer um den Aspekt, ist irgendwo ein Einfallstor, eine Tür offen in dein Leben, wo dann noch dämonische Mächte rein können. Und sie können nur durch das Einfallstor von Sünde in einen Menschen Einzug haben. Jede Lebenslüge, wo du glaubst, ist so eine geistliche Macht in dir, so eine geistliche Festung. Und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Darum ist das Verkündigen vom Evangelium etwas ganz Wichtiges. In dem Mass, wie wir die Wahrheit vom Reich von Gott kennen und die Lügengebäude entlarvt werden, in dem Mass werden wir frei. Da musst du gar keine Dämonen rausgehen. Du musst nur dein Denken im Reich von Gott anpassen und danach leben und danach handeln. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig, im Dienste Gottes Festungen zu zerstören. Absichten zerstören wir und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Das hat mit der Gesinnungsänderung zu tun. Also, wir müssen... Wenn Jesus uns aufruft, kehren um, tut Buße, dann sagt der Griechisch Metanoia. Das heisst, tut eure Gesinnung ändern, tut umdenken. Ihr müsst anders denken. Und in dem Mass, wie wir anders denken, verliert jede dämonische Macht schon mal ihren Einfluss auf unser Leben. Nachher tun wir Vergebung empfangen, wenn wir Sachen gemacht haben, die in den Ordnungen von Gott nicht entsprechen, die gegen seine Gebote sind. Und nachher kann man, wenn Dämonen sind, reinkommen, die austreiben. Gell, nicht jedes Mal, wenn ihr irgendeine Sünde macht, kommt der Dämon rein. Einfach nur das. Also. Aber wenn ihr eine Sünde beharrlich festhaltet und die immer wieder macht, und immer dort die Tür offen behalten, dann kann es sein, dass nachher ohne dämonische Macht dort reinkommt und in euch innen eine Festung erzeugt, was nachher schwierig ist, was sich auch schwierig anfühlt. Ich kann mich nicht anders. fühlt sich dann genau so. Ich kann ja gar nicht. Ich will zwar, aber ich kann nicht. Und dann ist einfach das der Weg. Die Sünde, die sie reinkommen, bekennen, Vergebung empfangen, das ist die Reinigung, Dämonen austreiben, die Wahrheit proklamieren, glauben und danach leben. Wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er dürre Städten, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, die böser sind als er selbst. Und wenn sie hineinkommen, wohnen sie dort und es wird mit diesem Menschen am Ende ärger sein als zuvor. Das ist eine Warnung. Also wenn wir nur Dämonen austreiben, ohne das vorher und ohne das nachher, dann haben wir das da. He? Wir haben die Autorität, Dämonen auszutreiben. Aber wenn wir nicht ein heiliges Leben führen, wenn wir nicht uns mit Sünde brechen, wenn wir nicht Wahrheit proklamieren, glauben oder nachleben, dann sind wir wie ein gereinigtes Haus, das zwar befreit ist worden, aber es ist leer. Was machen nachher die Dämonen? Sie laufen ein bisschen rum und denken, oh, könnte ich ja, das ist ja leer. Da ist ja gar niemand. Da gehen wir doch wieder her. Wenn wir noch ein paar mit, die noch schlimmer sind, dann wird es mit dieser Person irrter als zuvor. Das ist eine Warnung, dass wir nicht einfach nur Dämonen austreiben, sondern die Leute zu der Nachfolge von Christus anleiten und ihnen zeigen, wie man ein Leben führen kann, das erfüllt ist vom Heiligen Geist. Und das Vakuum muss erfüllt werden mit etwas anderem. Der Dämon geht raus und der Heilige Geist kommt rein. Die Lüge geht raus, die Wahrheit kommt rein. Und wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist oder erfüllt bist mit der Wahrheit, dann kann der Dämon nicht reinkommen. Darum, wenn wir mit Leuten, die seelsorgerlich unterwegs sind, ist es wichtig, dass wir das lernen. Dass wir, und das ist eine Jüngerschaft, gell? Dass wir aus dieser Vergebung leben. Und dann macht es nichts, wenn du mal einen Rückfall hast, wenn du mal wieder in eine Sünde hineintappst. Du bekennst es einfach, du bittest Jesus um Vergebung. Du richtest Kronen und du gehst weiter. Halleluja. Danke, Jesus, dass du gekommen bist als der Siegesheld. Danke, dass du gekommen bist für alle Macht vom Find zu zerschlagen. Dass du gekommen bist für uns zu befreien. Und ich glaube, da hat jetzt manche noch manche Geschichte zu erzählen, manche Erlebnisse, die wir selber, wie wir selber deine Befreiung erlebt haben. Und nicht immer ist es so dramatisch, aber immer wieder geht es darum, dass Lügen, die uns das Leben will eng machen, klein machen, mit deiner Wahrheit ersetzt werden. Und dass alle feisteren Mächte, alle feisteren Bereiche in unserem Leben müssen verschwinden, wenn du, Jesus Christus, als Licht von der Welt in unserem Leben einziehst und die Regierung übernimmst. Und uns so damit zu Botschafter von deinem Reich machst, wo nicht nur selber Überwinder sind, sondern wo durch uns die Welt erkennt, wer du bist, Jesus. Und die Menschen können befreit werden, die um uns herum sind, von allen Lügen, die sie noch glauben, von allen Gefangenschaften und Denkstrukturen, die nicht deiner Wahrheit und deinem Reich entsprechen. Danke für die gewaltige Sieg und dass wir jetzt so mit dem Lied, gell, den gewaltigen Sieg miteinander dürfen proklamieren. Amen.